Liebe Gemeinde, seit über 10 Jahren steht ein bemerkenswerter Satz auf unserer Homepage. Weiß nicht, ob euch das jemals aufgefallen ist. Da steht: Wir freuen uns über Freunde, Mitgestalter, Anreger, Suchende, Besuchende, Einmischer, Lebensliebhaber, Umdenker, unsicher Glaubende. Wir sind auch so. Wer uns googelt, stößt zuallererst auf diese Sätze. Geschrieben hat sie Gunnar Bremer, ehemaliges Gemeindemitglied, Pastor unseres Bundes, ehemaliger Regionalreferent für Süddeutschland im Dienstbereich Mission. In all den Jahren habe ich nie Kritik deswegen gehört oder den Wunsch, dass man das doch bitte streichen möchte. Wir sind wohl tatsächlich nicht immer, aber immer mal unsicher Glaubende. Und das auszusprechen oder aussprechen zu können, finde ich, ist eine Qualität dieser Gemeinde. Und die stellen wir selbstbewusst ins Schaufenster. Es ist keine Schande zu zweifeln. Wir sind damit auch in guter Gesellschaft. Heute geht es um einen, der sich seiner Sache zunächst sehr sicher war und dem später Zweifel kamen. Wer mag das sein? Nun ja, heute ist der 3. Advent und da spielt traditionell Johannes der Täufer eine Rolle. Im Matthäusevangelium taucht er im 3. Kapitel wie aus dem Nichts auf und predigt Buße und Umkehr. Johannes ist sich sicher, das Himmelreich ist nahe und das bedeutet, Gottes Zorn wird die Menschen treffen. Er beschimpft die Frommen und die Geistlichen seiner Zeit als Schlangenbrut. Und er spricht von der Axt, die den Bäumen schon an die Wurzel gelegt ist. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Wer wird das tun? Der, der nach ihm kommt. Der, der den Weizen von der Spreu trennen und die Spreu in unauslöschlichem Feuer verbrennen wird. So einen Messias hat Johannes der Täufer erwartet und verkündet. Johannes, das war schon ein ziemlich krasser Typ. Von Geburt an Sohn eines Jerusalemer Tempelpriesters. Und das wäre wohl auch seine Bestimmung gewesen, Priester zu werden. Aber er ist weggegangen aus der heiligen Stadt und dem heiligen Tempel hinab in die Wüste an den Jordan, dorthin, wo das Volk Israel nach 40-jähriger Wüstenwanderung durch das Wasser hindurch ins gelobte Land gezogen war. Dort hat er sich ein neues Ritual ausgedacht, die Taufe. Es gab schon Tauchbäder zu seiner Zeit zur rituellen Reinigung, aber dafür brauchte man keinen Täufer. Johannes rief die Menschen zur Umkehr und tauchte die Umkehrwilligen im Jordanwasser unter, als Zeichen für ihren Neuanfang und für ihre Reinigung von dem sündhaften Leben, das sie bis dahin geführt hatten. Vielleicht würden sie dem Zorn Gottes so entrinnen. Mehr Heilsgewissheit gab es bei Johannes nicht. Jesus kam auch an den Jordan und Johannes erkannte in ihm den, auf den er hingewiesen hatte. Und er wollte ihn erst nicht taufen, erzählt Matthäus, aber er tat es dann doch und wurde Zeuge, wie Gottes Geist über ihn kam. Die Wege der beiden trennten sich anschließend. Jesus ging in die Wüste und dann zurück nach Galiläa. Johannes wurde gefangen genommen. Jesus berief Jünger, er lehrte, er heilte und feierte. Johannes saß im Gefängnis und er wartete auf sein Urteil. Er wartete ziemlich lange. Durch seine Jünger erfuhr er immer mal, was man sich von Jesus so erzählte. Und als er einmal hörte, dass Jesus ein rauschendes Fest mit Zöllnern und Sündern gefeiert hatte, da schickte er ein paar Jünger mit einer Frage zu Jesus. In Matthäus 9 heißt es: Warum fasten wir und die Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Jesus schickte die Jünger mit einer Antwort zurück. Und die ging so: Können denn die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Hä? Wieso Bräutigam? Was für eine Hochzeit? Irgendwie hatte Johannes sich das alles ganz anders vorgestellt. Statt die Sünder zu vertilgen, aß Jesus mit ihnen. Statt die Axt zu schwingen, schwang er Reden über die Barmherzigkeit Gottes. Statt einen Gerichtsprozess vorzubereiten, bereitete er eine Hochzeit vor. Johannes war verunsichert, ein unsicher Glaubender im Gefängnis. Sein Herzensprojekt stand auf der Kippe. War er da einem falschen Messias auf dem Leim gegangen, so einem Weichei? Hatte er sich komplett geirrt möglicherweise mit dem kommenden Gottesreich? Hätte er doch lieber seinen vorgebahnten Weg als Priester gehen sollen? Und was ist mit den Verheißungen der Propheten? Hätte er das Jesaja-Wort, bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig, doch lieber nicht auf sich beziehen sollen? War er am Ende einem religiösen Wahn aufgesessen? Wir hören aus dem Matthäusevangelium Kapitel 11, die Verse 2 bis 10. Als Johannes nun im Gefängnis von den Taten des Christus hörte, sandte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen: Geht und erzählt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Und Tote werden auferweckt. Und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Als diese sich wieder auf den Weg machten, begann Jesus zu den Leuten über Johannes zu reden. Was habt ihr zu sehen gehofft, als ihr in die Wüste hinauszog? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr zu sehen gehofft, als ihr hinauszog? Einen Menschen, der in feine Gewänder gehüllt ist? Die feine Gewänder tragen, die wohnen in Palästen. Oder was habt ihr zu sehen gehofft, als ihr hinauszog? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, mehr als einen Propheten habt ihr gesehen. Er ist es, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der vor dir deinen Weg bereiten wird. Ob die Antwort Jesu dem Johannes geholfen hat im Gefängnis? Jesus lenkt seine Aufmerksamkeit auf eine alternative prophetische Tradition. Für die besteht das kommende Himmelreich nicht in Zorn und Vernichtung, sondern in Barmherzigkeit und Wiederherstellung. Die Aussicht auf Zorn und Vernichtung hatte Johannes motiviert, Bußprediger zu werden und Menschen vor dem Verderben zu warnen. Jesus verstand die Gottesherrschaft dagegen als ein umfassendes Heilwerden der Schöpfung. Gerade Jesaja hat die kommende Heilszeit ja ausdrücklich als eine Zeit der Heilungen beschrieben. In Jesaja 35 heißt es: Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie der Hirsch und die Zunge des Stummen wird jubeln. Oder Jesaja 26: Deine Toten werden aber leben, ihre Leichname stehen wieder auf. Oder Jesaja 29: Und die Armen werden sich wieder freuen über den Herrn und die Ärmsten der Menschen werden jubeln über den Heiligen Israels. Für Johannes war diese Antwort sicher trotzdem eine Erschütterung. Wie Jona unter dem Rizinus sah er sich mit einem Gott konfrontiert, der die verdiente Strafe nicht vollstreckt, sondern aussetzt, weil er keinen Gefallen hat am Tod des Ungerechten, sondern daran, dass er umkehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt, wie Hesekiel das formuliert. Seinen Gott neu zu denken, das war sicher eine schwierige Herausforderung für Johannes. Nachdem die Johannesjünger gegangen waren, redete Jesus zu den Leuten um ihn herum in den höchsten Tönen über Johannes. Er stellte ihnen viele Fragen. Das Schilfrohr, das im Wind schwankt, ist ein Bild für den Menschen, der sich nicht entscheiden kann oder will, der sein Fähnchen nach dem Wind hängt. Das könnte eine Anspielung auf Herodes Antipas sein, den Landesherrn Jesu, den Sohn des Kindermörders Herodes des Großen. Der hatte zur Gründung seiner neuen Residenzstadt Tiberias am See Genezareth im Jahr 26 nach Christus Münzen prägen lassen, auf denen ein Schilfrohr abgebildet war. Das war die Symbolpflanze für seinen Herrschaftsbereich. Und sie symbolisierte zugleich seinen eigenen Charakter. Denn das schwankt im Wind. Und Herodes Antipas schwankte tatsächlich in vielem hin und her. Er schwankte hin und her zwischen Rom und dem König der Nabatäer, seinem Nachbarn. Zwischen zwei Frauen schwankte er hin und her. Und zwischen seiner Sympathie und Ablehnung für Johannes, den Täufer. Am Ende willigte er in seine Hinrichtung ein, obwohl er ihn eigentlich gerne hörte weil die Frauen es so arrangiert hatten. Johannes oder auch diese feinen Gewänder, von denen da die Rede ist, dürften eine Anspielung auf ihn sein. Johannes ist das Gegenbild zu diesem Weichling und Wichtigtuer. Er ist ein Mann der klaren Ansagen. So einen mögen die Leute lieber als einen, der keine klare Linie vertritt. Johannes ist ein Prophet und er ist mehr als das. Er ist der Wegbereiter des kommenden Herrn. Da lag er schon ganz richtig, selbst. Mit dem kommenden Herrn ist bei Jesaja Gott selber gemeint. In Jesus kommt also Gott höchstpersönlich zum Heil der Welt. Was machen wir damit am dritten Advent 2023, wir, die unsicher Glaubenden unserer Tage? Vielleicht mussten wir unser Gottesbild ja auch schon einmal umstellen oder wir sind gerade mittendrin oder es steht uns noch bevor. Von einem Gott, zum Beispiel, der Tanzen, Kino, Fernsehen, Glücksspiel und sonstige weltliche Vergnügungen hasst, hin zu einem Gott, der damit kein Problem hat. Die Älteren unter uns haben diesen Prozess hinter sich oder sind vielleicht immer noch nicht ganz fertig damit. Oder von einem Gott, der Frauen mit kurzen Haaren und Röcken nicht leiden kann und der nicht will, dass sie auf Kanzeln stehen und predigen, sondern in der Stille von ihren Männern lernen und durch Kindergebären gerettet werden. Hin zu einem Gott, bei dem im Reich Gottes weder Mann noch Frau eine Rolle spielt. Von einem Gott vielleicht, der die Ungläubigen und Irrlehrer in den feurigen Pfuhl werfen wird, hin zu einem Gott, der am Ende alles in allem ist. Ein Gottesbild zu verabschieden ist keine kleine Sache. Da geht es immer ums Ganze. Es tut gut, wenn wir dafür Vorbilder in unserer Bibel finden. Von Menschen, die denselben Weg gegangen sind. Von Strenge und Enge zu Weite und Heiterkeit. Oder die zumindest einen Anstoß dazu bekommen haben. Dafür finden wir etliche Beispiele. Jona, habe ich schon gesagt, das Buch endet mit einer Frage. Was wirst du jetzt tun? Oder der verlorene Sohn, ja, der Bruder, der nicht feiern kommen will. Was wirst du jetzt tun? Und genauso die Frage an Johannes. Wirst du es schaffen? Ich bin diesen Weg auch gegangen. Nicht, dass ich mir das vorgenommen hätte. Sowas plant keiner. Davon wird man überrascht. Mein Anfang im Glauben war weder streng noch eng. Am Anfang stand bei mir die Einsicht, dass der Glaube die Menschen zu liebevolleren Persönlichkeiten macht. Solche hatte ich nämlich kennengelernt und die haben sich wohltuend und deutlich abgehoben von anderen, die ich kannte. So wollte ich auch werden und irgendwann stellte ich fest, dass mein kritischer Verstand mich daran nicht mehr hinderte. In mir war plötzlich ein großes Ja zu Gott, zum christlichen Glauben und vor allem zu mir selbst, da wo vorher Fragezeichen oder ein Nein standen. Aber es dauerte nicht lange, bis man mir Bücher empfahl und Kassetten auslieh. Mein anfangs so befreiender Glaube verengte sich nach und nach zu hartem Moralismus und strengem Schwarz-Weiß-Denken. Ich wurde sogar zum Anhänger einer fundamentalistischen Sonderlehre und fühlte mich denen überlegen, die nicht so einen klaren Durchblick hatten wie ich. Bis mir Zweifel kamen, weil das, was ich sah, nicht mehr zu dem passte, was ich hörte. Diese besonders Erleuchteten, unter denen ich mich da aufhielt, das waren nicht die liebevolleren Persönlichkeiten, die mich einst für den Glauben geöffnet hatten. Es waren Sonderlinge und sie wollten mich zu einem der ihren machen. Und als mir das klar wurde, bin ich ausgestiegen. Es folgte eine lange Phase des Haderns und Zweifelns. Meine Art, Gott und die Welt, Bibel und Gemeinde, Mensch und Kultur zu verstehen, hat sich in dieser Zeit sehr verändert. Von der Enge zur Weite, von der Strenge zur Güte. Manchmal habe ich mich in diesem Übergang wie ein Abtrünniger gefühlt, wie einer, der vom wahren Glauben abgefallen ist und den dafür die Verdammnis erwartet. Und erst viel später habe ich Menschen kennengelernt, denen es ähnlich ergangen ist. Ob und wie Johannes im Gefängnis den Übergang von einem Gott des Zorns zu einem freundlichen, heilsamen Gott hinbekommen hat, das ist nicht überliefert. Aber dieser kleine Austausch zwischen Jesus und Johannes ist überliefert. Und er ist ein Lehrstück für alle, deren Weltbild eine Unwucht hat in Richtung Zerstörung und Gericht. Woher kann man denn nun wissen, ob einer wirklich in Gottes Namen spricht und handelt? Das war im Grunde die Frage von Johannes, für die er in seinem Zweifel eine Antwort brauchte. Was er von Jesus hörte, das passte nicht zu seiner vorgefassten Meinung über den Messias. War also die Meinung falsch oder der Messias? Immerhin zog er beides in Betracht. Auch, dass seine Meinung falsch sein könnte, das ist schon mal allerhand. Jesus hat ihm klug geantwortet. Nicht mit Ja oder Nein, sondern mit Motiven aus dem Prophetenbuch Jesaja, das Johannes so sehr schätzte. Das spricht zwar viel von Gericht und Zerstörung, aber es endet mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Es spricht von Trost und Heilung, ganz prominent. Und diese Stellen hat Jesus höher gewichtet als die anderen. Für Jesus war das nicht nur eine Auslegungsfrage. Was da geschah oder was da steht bei Jesaja, das geschah ja aktuell durch ihn. Er hat Menschen gesund und frei gemacht. Sei es nun im wörtlichen oder im übertragenen Sinne. Er hat Menschen die Augen geöffnet, sodass sie wieder sehen konnten oder die Dinge neu sehen konnten. Er hat Menschen, die sich in ihrer Opferrolle bequem eingerichtet haben, in Bewegung gesetzt, die Lahmen. Er hat Menschen, die als Aussätzige in Schuld und Scham lebten, zurückgeholt in die Gemeinschaft. Solche, denen man nichts mehr sagen konnte, fingen an, neu hinzuhören. Menschen, denen jede Gottesbeziehung erstorben war, wurden wieder innerlich lebendig. Und schließlich hat Jesus seine gute Botschaft denen verkündet, die am Boden waren. Und mit ihnen hat er auch seine berühmteste Rede, die Bergpredigt, begonnen. Selig die Armen. Die Reichen schaffen sich selber ihre guten Nachrichten. Wo der freundliche Gott Jesu Christi am Werk ist, da geschieht etwas. Da werden Menschen heil und frei und froh. Da werden sie zu liebevolleren Menschen. Johannes hat niemanden geheilt oder befreit, jedenfalls ist davon nichts überliefert. Er hat die Ängste seiner Zeitgenossen aufgegriffen und sie in seiner Taufe kanalisiert. Das hat vielleicht für den Moment ein bisschen geholfen, aber am Ende sahen sich die Menschen doch wieder mit ihren begrenzten Möglichkeiten alleingelassen. Jesus hat Menschen verändert, Menschen, die am Boden und am Rand waren. Vielleicht sehen wir manchmal so wenig von den Werken des Messias heute, weil wir uns gerne eher nach oben oder ins Zentrum hin orientieren. Wir wollen beruflich und sozial lieber aufsteigen, als unten zu sein. Wir wollen keine Randgruppe sein, wir wollen akzeptiert sein von der Mitte. Der kommende Retter kommt auch heute zuerst zu denen, die unten und am Rand sind. Wenn wir ihn finden wollen, müssen wir dorthin schauen. Zu den Gescheiterten, zu den Verhassten, zu den Abgelehnten, zu den Bedürftigen, zu den unsicher Glaubenden. Wir sind auch so. Amen.